Morgen, das sage ich noch auf Schweizerdeutsch. Ich habe gestern beim Skifahren eine Werbetafel gesehen. Auf dieser Werbetafel war ein Mann, eine Comicfigur, und er hielt ein großes Sieb. Und unten waren feine Steine und oben waren große Brocken. Die Werbung war von Kieswerk Drachslau und hat irgendwie so gelautet: Kies aus der Region für Ihren Bedarf. Das Sieb kam mir heute Morgen in den Sinn, als ich an uns alle gedacht habe und den Titel der Predigt. Berufung im Beruf. Und wenn man das Sieb einschaltet, muss man sagen, es betrifft nicht alle von uns. Wer noch keinen Beruf hat, wer noch in die Schule geht, leider fällst du durch. Wer schon pensioniert ist, hängt auch in den Maschen. Wer gar nicht arbeitet für Geld, aber sonst eine Menge Arbeit hat, fällt auch durch die Maschen. Es kam mir zum Glück rechtzeitig in den Sinn. Es ist nicht so, dass es heute nur um den Beruf geht, den wir ganz eng umreißen mit "Ich arbeite für Geld". Es kann durchaus sein, dass Gott heute zu jedem von uns spricht, wenn wir keinen Beruf haben, wenn wir keinen mehr haben, wenn wir pensioniert sind, wenn wir noch in die Schule gehen. Es geht um viel mehr. Es geht um das, was wir tun. Es geht um Beruf in der Tätigkeit. Aber es geht in dieser großen Gruppe, in diesem großen Kiesgrube auch um die Berufsarbeit. Ich möchte euch einen kurzen Text lesen aus dem Epheserbrief. Ihr findet den am Ende vom Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Also 6, 7, 8 geht ganz einfach nachzuschlagen. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Ich habe kürzlich einen guten Freund von mir zu Besuch gehabt. Sie kommen nicht so häufig zu uns, aber immer wenn sie da sind, hat man das Gefühl, es geht einfach wieder weiter vom letzten Mal, als man sich unterhalten hat. Und hat mir erzählt, wir hatten einen Moment beim Essen, meine Frau hat mit seiner Frau geredet, ich habe mit ihm geredet, und er hat mir erzählt, ich wollte dir schon lange etwas erzählen, wo ich jetzt gerade drin stecke. Er hat mir erzählt, er hätte lange in zwei verschiedenen Kategorien gedacht. Er nannte das Dualismus. Dualismus heißt nichts anderes, als es gibt zwei Töpfe und die haben nichts miteinander zu tun. Er hat gesagt, ich habe gedacht, hier ist meine Arbeit, er ist Unternehmer, hier ist mein Betrieb und dort drüben ist Gottes Reich und die Arbeit, die ich eigentlich tun möchte. Er ist Leiter in einer Gemeinde gewesen, lange Jahre bis zu einem Herzinfarkt und musste dann zurücktreten und hat nicht mehr so viel tun können. Und umso mehr hat es ihn geschmerzt, dass er nicht so viel für Gott arbeiten konnte. Sein Betrieb konnte er am Betrieb erhalten. Es kam dann die Zeit, dass seine Kinder größer wurden und die ersten Kinder geheiratet haben und er immer geschaut hat, wer könnte von meinen Kindern vielleicht diesen Betrieb übernehmen. Und die ersten drei Kinder gingen aus dem Haus und es war keiner dabei. Und dann blieb eins, es war ein Mädchen, hat geheiratet und hat gedacht, der Schwiegersohn, der hat die Fähigkeit, diesen Betrieb zu führen. Und hat ihm das angeboten und er hat auch Ja gesagt. Ja, kann sich das vorstellen. Er hat dann sukzessive Schritt für Schritt probiert, seinem Schwiegersohn diesen Betrieb überzugeben. Hat parallel dazu schon Kurse besucht, Kurse, die er auch verwenden kann, wenn er später in der Gemeinde wieder mehr macht. Leitungskurse, Kurse über sein eigenes Leben, wie kann ich mein eigener Leiter sein, alle diese Themen. Und dann hat er gesagt, und auf einmal ist dieser ganze Traum von der Übergabe geplatzt. Mein Schwiegersohn kam zu mir ins Büro und hat gesagt, Bobby, ich kann das nicht. Es ist nicht mies. Auf Deutsch, ich kann das nicht. Das passt nicht zu mir. Er hat immer gedacht, er kann das. Aber es war nicht so. Wer sich geirrt hat, ist noch in der Zukunft. Vielleicht ist es ja, dass er das gekonnt hätte, aber noch nicht bereit ist dazu. Oder er hat sich getäuscht. Aber er hat mir dann erzählt, weißt du, dieser Moment, dieses Platzen meines ganzen Zukunftsgebildes, das ich mir gebaut habe, ich werde früh pensioniert, ich habe mehr Zeit, ich kann wieder in die Gemeinde einsteigen, ich habe nicht die Doppelbelastung mit Betrieb führen und das auch noch tun, Gemeinde und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Er hat das alles gelöst gehabt in seinem Kopf. Und hat gedacht und hat mir erzählt, und genau diese Zeit hat mir etwas sehr, sehr Wichtiges gelehrt. Ihr seht den, ich habe es später, hier. Das hat er mir dann fast wörtlich, ich habe versucht, das in Hochdeutsch aufzuschreiben, was er mir in Dialekt gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe jahrelang einen Dualismus gelebt. Hier meine Arbeit, um Geld zu verdienen, dort die Arbeit für das Reich Gottes, die ich eigentlich wollte. Das war ein falsches, sündiges Denken. Wir gehen zurück in die Folien. Ich weiß nicht, ob wir uns diese Frage auch schon gestellt haben. Ich habe sie schon gestellt in meinem Leben. Wie sieht das aus mit meinem Beruf? Und ich weiß noch, ich habe die Frage gestellt, als ich noch keinen Beruf hatte. Also wenn ich noch Schüler, als ich noch Schüler war. Was ist Gottes Plan in Bezug auf Beruf? Man kann Beruf als ganz verschiedenes sehen. Vielleicht findet ihr euch in einem dieser vier Beispiele. Man kann Beruf sehen als notwendiges Übel, um Geld zu verdienen. Das muss man tun in unserer Gesellschaft, weil man hat keinen groß genugen Acker, um sein Gemüse anzubauen. Und leider kann man auch nicht einfach so ernten in der Schweiz. Die Erntezeit ist kurz, man würde den ganzen Winter über verhungern. Man kann Arbeit auch sehen als, ich bin am richtigen Platz. Da fühle ich mich am richtigen Platz, so wie Moritz das erzählt hat, an seinem zweiten Studiengang, wo man plötzlich merkt, das ist es. Da gehe ich auf darin. Man kann Beruf aber auch verstehen als eine Unterbrechung oder sogar einen Feind vom Reich Gottes. Man möchte mit Gott leben, aber dann muss man in den Alltag zurück. Man hat eine schöne Konferenz erlebt und dann wird wieder Montag. Man hat einen schönen Gottesdienst im Hinterkopf und am Montag ist alles anders. Und die Kollegen sind nicht so lieb und nicht so freundlich und es fallen Fluchworte. Und man kann es nicht anwenden, was man am Sonntag aufgenommen hat. Dann ist Beruf eine Unterbrechung des Reiches Gottes. Man wartet auf den Samstag, wo man sich erholen kann und am Sonntag wieder neu gefüllt wird. Und sonst ist man auf Tauchstation. Es gibt aber auch Menschen, die finden im Beruf das Ein und Alles. Also keine Qual, sondern die Lust an sich. Es wird wichtiger als die Familie. Es wird wichtiger als alles andere im Leben. Gott wird immer kleiner. Die Zeit zum Bibellesen fehlt mir in meinem Beruf. Ich kann das nicht unter einen Hut bringen. Das machen andere zum Glück. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, wenn du an Beruf denkst. Ob das Zukunftspläne sind oder sich herumschlagen mit Arbeitskollegen, mit einem schlechten Chef. Oder was habe ich jetzt noch für einen Sinn, wenn ich keine Arbeit mehr habe? Wenn ich nicht mehr am Montag arbeiten gehe? Gott hat zu allem eine Meinung und zu allem einen Impuls für uns. Das glaube ich. Auch zum Beruf. Ob wir den schon haben, ob wir drinstehen oder nicht mehr haben. Gott hat einen Impuls für unsere Arbeit. Und ich möchte euch einladen, mit mir noch einmal diesen Text zu lesen, diesen ganz kurzen Text in einem Zusammenhang, den wir nachher noch kurz etwas weitermachen. Aber ich zeige noch mal diesen Vers. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Ich habe erwähnt, es steht in einem Zusammenhang, dieser Vers. Und der Zusammenhang im Epheserbrief Der engere Zusammenhang sind Anweisungen, ganz konkrete Anweisungen für den Alltag als Christ. Es geht um Familie, es geht um die Ehe, es geht um Kinder, um Eltern und es geht auch um Arbeit. In der damaligen Welt war Arbeit oft in der Kategorie Herr und Sklave zu verstehen. Es war entweder einer ein Herr, ein Besitzer, und er hatte Sklaven, die für ihn arbeiteten in seinem Umfeld, oder er war Sklave auf einem Gut und gehörte zur Familie des Herrn. Ihr könnt euch vorstellen, dass das entsprechend einfach oder schwierig war. Die Sklaven hatten es sicher generell schlechter als die Herren. Die mussten folgen, die waren leibeigen meistens. Es gab auch Freie, die sich bemühen mussten um ihren Unterhalt, ähnlich wie das heute in der Wirtschaft ist. Wenn wir den größeren Zusammenhang sehen im Epheserbrief, dann merken wir, dass Berufung und Beruf schon ganz am Anfang im Epheser auftaucht. Ich habe euch einige Verse kopiert aus dem ersten Kapitel. Dort steht zum Beispiel: Aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Hier spricht Gott. Gott hat uns bestimmt, dass wir seine Kinder werden. Das ist eine Berufung. Eine grundlegende Berufung, die in Kapitel 1 zuerst einmal in der Grundlage behandelt wird. Und es geht bis Kapitel 3, dass es ausgeführt wird. Ein Vers weiter, oder eine Stelle bei mir weiter. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Hinter der Auswahl, dass Gott Menschen, und zwar möglichst alle Menschen, es heißt in einem anderen Brief von Paulus, Gott will, dass möglichst alle Menschen zur Gerechtigkeit finden. Dahinter steht Gottes Plan. Und dieser Plan umfasst einen Herrn, der es in sich hat. Es ist Christus, das Haupt. Und unter dieses Haupt Christus, unter den Höchsten, könnten wir auf Deutsch übersetzen, einfacher, unter diesen Höchsten möchte Gott alles bringen, alles. Und jetzt ist die Frage, gehört die Arbeit auch dazu, zu alles? Natürlich. Auch die Arbeit. Es ist aber noch nicht fertig damit. Es gibt noch weitere Verse. Ich gehe einen weiter. Vers 12. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft hatten. Hier spricht der Paulus die Juden an, die einen Messias erwartet haben. Dieses Haupt, das Gott gesetzt hat über alles. Aber hier ist die Information sehr wichtig, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sein sollen. Das heißt, die Arbeit ist noch nicht das letzte Ziel. Es hat einen Sinn hinter all dem, was untergeordnet wird unter Jesus. Sei das wir als Familie, sei das meine Seele, sei das meine Arbeit, sei das mein Besitz, sei das meine Gedanken, meine Worte. Alles soll Gott verehren, zum Lob seiner Herrlichkeit da sein. Und jetzt schließt Paulus mit dem letzten Vers, den ich zitiere, den Gedanken ab. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Gott hat einen Plan. Er möchte verlorene Menschen in seine Familie zurückbringen. In der Familie ist er das Oberhaupt. Und alles in dieser Familie ehrt Gott. Alles, was die Kinder haben, alles, was die Kinder sind, alles, was die Kinder tun. Deswegen ist die Arbeit ein Teil dieser Berufung. Auch das Tun der Kinder gehört dazu, was Gott in seinem Plan vorgesehen hat. Das ist ein theologischer Gedanke. Haben wir den so alle mitverstanden? Gott hat uns berufen und weil er uns berufen hat, ist alles, was zu uns gehört, auch mitberufen. Ich habe euch ein Lied mitgebracht und ich werde nur den Anfang davon anspielen. Ich weiß, Musik ist Geschmackssache, deswegen vielleicht gefällt euch der Geschmack nicht so, den ich habe. Okay. Ich habe euch den Text auf Englisch, den, um den es mir geht, die eine Zeile auf Englisch. Ich habe leider noch zu wenig Zeit gehabt, also alles Gute zu übersetzen, aber ich werde es versuchen, nachher sinngemäß zu übersetzen. Ich muss nochmal ab. Einen Moment. Wenn der Moritz unvorbereitet war und ich bin vorbereitet und es geht ein bisschen länger, habt ihr auch Geduld, gell? So, wie geht es so weit? Also bei uns morgen hat es funktioniert. Jemand möchte vielleicht länger hören und manche sind vielleicht froh, wenn es schon jetzt fertig ist. Ich komme nochmal zu diesem Text. Come along, we are all children of a new creation. Wir sind alle Kinder der neuen Schöpfung, einer neuen Schöpfung. Von Gott herausgerufen vor allen Nationen. Komm, sing dieses Loblied mit. Wir gehören zur Familie von Gott. Komm mit, komm mit. Das Lied entwickelt sich dann weiter und es wird zu einer Einladung für Menschen, die noch nicht dabei sind, ganz am Ende. Aber vorher macht es bewusst, was wir sind. Und ich wollte dieses Lied an das Ende dieses ersten Gedankens stellen. Gott hat uns berufen als seine Kinder. Und dieses Lied hat mir, als ich es eines Abends gehört habe, so deutlich in einem Bild gezeigt, wie diese Berufung sich ausweitet, wie es einen und den anderen Lebensbereich unter sich nimmt. Es beginnt damit, dass Gott uns als seine Kinder ruft. Dann stellt er uns in seine Familie, dann kommt die Gemeinde, dann kommt unser Tun und dann kommt die Einladung an Menschen, die noch nicht dazu gehören. Und wir merken so langsam aber sicher, alles hat damit zu tun. Alles hat mit Gottes Plan zu tun. Wenn einer als Christ nicht so lebt, wie er als Christ leben sollte, wird niemand eingeladen. Wenn einer nicht versteht, dass er Kind Gottes, wird er nicht so leben wie ein Kind Gottes. Es hängt alles mit allem zusammen. Und jetzt gehen wir in unserer Predigt weiter. Wie gehört jetzt das Berufsleben in diese Wahrheit hinein, dass Gott uns als seine Kinder beruft, dass das die grundlegende Berufung ist? Ich denke nochmal an den Spruch, den mein Freund erzählt hat. Ich habe jahrelang einen Dualismus gelebt. Hier meine Arbeit, um Geld zu verdienen, dort die Arbeit für das Reich Gottes, die ich eigentlich wollte. Das war ein falsches, sündiges Denken. Was ist Arbeit eigentlich? Arbeit füllt einen sehr, sehr großen Teil unseres Lebens. Und jetzt nicht nur gerechnet in Arbeitsstunden. Wenn wir zählen, was wir an Stunden irgendetwas tun, auch wenn wir pensioniert sind, auch wenn man Schüler ist und etwas tut, etwas arbeitet, dann ist das die Mehrheit des Tages. Sogar wenn man freie Zeit genießen könnte, sind wir noch am Arbeiten, immer. Wie könnte so etwas Wichtiges in Gottes Plan ausgeklammert sein? Wie könnte Gott einen Kreis machen und sagen, hier ist meine Arbeit und hier ist deine Arbeit? Und da wären mindestens 45 Stunden, die bei einem Normalarbeiten in der Schweiz gestrichen wären. Wie könnte Gott so etwas tun? Arbeit ist die Grundlage von tausenden von guten Dingen, die Gott will. Dass der Mensch Nahrung hat, dass er Kleider hat, dass er versorgt wird, dass er Schutz hat, dass er Wärme hat in einem Land, in dem es normalerweise kalt ist im Winter, dass er Pflege hat, dass er Hilfe hat, dass er aufbaut, dass er versorgt, dass er entsorgt, dass er die Natur bewahrt, den Garten, den Gott in die Hand des Menschen gegeben hat. Wie könnte Gott all das außerhalb seiner Arbeit sehen? All das, was er will. Und wenn wir beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann schließt das ja genau das ein. Das Dritte, Gott hat die Woche geschaffen. Er, der Arbeiter, hat 6 Tage gearbeitet für die Schöpfung. Und er wollte, dass der Mensch auch 6 Tage arbeitet und einen Tag ruht. Wie könnte Gott, der das geschaffen hat, sagen, die 6 Tage sind unwichtig. Nur der Sonntag ist für den geistlichen Menschen wichtig. Ich gehe weiter. Die Arbeit ist der wichtigste soziale Brennpunkt, in dem wir alle leben. Neben der Familie. Die Familie ist zuerst. Der Ehepartner, die Kinder, die Angehörigen im weiteren Umfeld. Mit denen haben wir immer Kontakt. Aber dann kommt die nächste Gruppe Menschen, das sind unsere Arbeitskollegen und unsere Arbeitsgegenüber. Da meine ich auch die, die wir mit unserer Arbeit beschenken. Die profitieren von unserer Arbeit, die Kunden. Wie konnte Gott so einen wichtigen Bereich in unserem Leben ausklammern und sagen, in diesem Bereich passiert nichts von meinem Reich? Und noch einen kleinen Untergedanken zu diesem letzten. Die Arbeit ist auch wohl das persönlichste Umfeld, wo man Menschen beobachten kann. Wohl das persönlichste Umfeld, wo man jemand von nahem erlebt, wie er ist. Vielleicht manchmal näher als in der Freizeit. Wie könnte Gott einen solchen Bereich des Lebens ausschließen aus seinem Plan? Ich weiß, ich stelle die Frage bewusst x-mal rhetorisch, weil es wahrscheinlich schon längst klar ist, das ist nicht so. Gott hat das eingeschlossen. Es stimmt, was mein Freund mir erzählt hat. Es ist kein Zwei-Töpfe-Mechanismus. Es ist ein Topf. Ich weiß nicht, wer gern einen Topf hat. Es kann sehr, sehr gut sein. Ich habe es früher als Kind nicht so gemacht, weil ich immer gedacht habe, da kommt alles von der Woche rein. Und das irgendwo noch im Kühlschrank stand. Aber wir haben einmal, wurden wir eingeladen als Familie zu einem Ehepaar, älteren Ehepaar, und die hatten einen Eintopf gemacht. Und wir wussten das vorher und wir waren alle so ziemlich nicht so toll drauf, als wir in die Stube gingen. Und wir waren alle so begeistert von diesem Essen, dass diese Familie ab diesem Moment bei uns nur noch Eintopfes hieß. Gehen wir wieder zu Eintopfes. Stellen wir uns vor, wie es aus Gottes Sicht ist, wenn wir einmal die Perspektive einnehmen, die Gott hat. Ich habe es versucht, etwas darzustellen mit der Vogelperspektive. Gott sieht von oben alles, was uns betrifft. Unsere Kleinarbeit, unsere große Arbeit, unsere Arbeitslast, unsere Probleme bei der Arbeit. Gott sieht all das. Und er sieht es von oben in einem großen Plan. Und wir wissen von diesem großen Plan, es ist Gott ein Anliegen, dass alle Menschen zu seiner Familie kommen können. Dass ihr Leben eine Berufung erlebt, die von diesem Moment an, wo sie Kinder Gottes werden, in alles durchdringt, in alles. Ins Schlafzimmer, in die Küche, in die Werkstatt, auf den Arbeitsweg, überall hin. Dass sie ein Teil dieser Familie Gottes sind und beginnen, wie ein Kind das Gesicht der Eltern spiegelt und aufnimmt und wieder weiterträgt. Dass auch die Kinder Gottes das sichtbar machen, was in Gottes Gesicht geschrieben steht. Dass sie Gottes Liebe, seine Weisheit, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit in den kleinen Dingen, die hier in diesem Dorf passieren, spiegeln. Würden wir nicht auch, wenn wir an Gottes Stelle wären, unbedingt die Arbeit hier einschließen und sagen, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Hier wird etwas sichtbar, das in manchen anderen Lebensbereichen nie sichtbar werden kann. Wer hat schon mal jemand begleitet, der mühsam war? Der etwas nicht einsieht und immer wieder in die gleichen Fehler tappt. Wer das schon mal erlebt hat, das ist Arbeit. Und man kann plötzlich empfinden, was Gott für eine Arbeit hat mit Menschen, die Dinge nicht einsehen. Und plötzlich kommt das wie ein Spiegel. Ich bin ja auch einmal ab und zu einer von diesen. Ehrt das nicht am Ende Gott, wenn wir so in der Arbeit merken, wie Gott ist? Und das ist jetzt nur Reflexion über das, was Gott tut. Es wird noch einmal ganz kraftvoll, wenn wir beginnen zu tun, was Gott auch tut. Dass wir bewusst Geduld haben mit einem Menschen, der Fehler macht. Und zu sagen, und wenn er es heute nicht begriffen hat, ich werde ihn noch nicht aufgeben, weil Gott mich nicht aufgibt. Oder ein anderes Beispiel. Wer hat schon erlebt, dass eine echte Liebe zu einem Menschen einen zu Dingen bewegt, die mühsam sind, die Arbeit kosten, die Einsatz fordern, wo man wenig Zeit und wenig Kraft hat und es trotzdem macht? Und sonst würde man das ablehnen. Wer das tut und schon erlebt hat, der bekommt eine Ahnung davon, wie sehr Gott für die Liebe arbeitet, was er getan hat. So ist Arbeit ein Teil der Berufung, die Gott uns gibt, damit wir sehen lernen, wie Gott ist. Und damit wir, wenn wir sehen, wie Gott ist, wieder beginnen, das zu tun, wie Gott ist. Jede Arbeit, die wir mit Gott machen, wird eine solche Arbeit. Jede Arbeit. Ich weiß, das schließt einige Arbeiten aus, das möchte ich in der Klammer anfügen, dass es klar ist. Es gibt Arbeiten, die bösartig, betrügerisch, mörderisch, zerstörerisch, ungerecht sind. Das gibt es auf dieser Welt. Und mit diesen Arbeiten kann man sogar Geld verdienen. Die sind ausgeschlossen, weil man sie nicht mit Gott tun kann. Gott wird sich weigern, in dieses Joch zu steigen, Menschen zu unterdrücken, auszubeuten, Bösartiges zu tun. Das wird Gott nicht tun. Deswegen ist es eine gute Definition. Jede Arbeit, die wir mit Gott machen können, ist diese Berufung, jede Arbeit. Denn die Berufung lebt dadurch, dass Gott mit uns tut. Ich möchte noch ein kurzes Beispiel geben für die anderen Dinge. Es gab in der Bibel einige, die gewechselt haben von Arbeiten ohne Gott zu Arbeiten mit Gott. Ein Beispiel ist der Zachäus. Zachäus war ein Zöllner und er hatte einen Teil seiner Arbeit ohne Gott gemacht. Nämlich den Teil, den er zusätzlich verlangt hat, wenn er die Abgaben eingezogen hat, hat er in seine Tasche gesteckt. Und das hat Gott nicht mitgemacht. Als er Jesus begegnet ist, hat er gemerkt, das passt nicht zum Leben mit Gott. Und es war erstaunlicherweise keine Moralpredigt von Jesus, die ihn dazu gebracht hat, sondern nur die Begegnung mit Jesus. Er hat Jesus eingeladen in sein Haus, hat mit ihm gegessen und irgendwann hat er gemerkt, das, was ich tue, passt nicht zu Jesus. Und er hat Jesus angesprochen und gesagt, ich werde das ändern. Ich gebe das, was ich in die eigene Tasche geschoben habe, wieder zurück. Ich kehre um. Ich mache es anders, ich mache es mit Gott. Wir wissen nicht viel, was er nachher getan hat, aber es gibt Zöllner, die mit Jesus leben. Und die als Zöllner mit Jesus anders sind als die Zöllner ohne Jesus. Ein einfaches Beispiel dafür. Wir haben jetzt den Grundgedanken so weit, dass wir uns fragen, wie setzt man jetzt diesen Gedanken um? Also Gott hat uns berufen und die Arbeit gehört zu seiner Berufung zu uns. Und zwar jede Arbeit, die wir mit ihm tun. Bezahlte, unbezahlte, Lernarbeit, Pensionsarbeit, alles. Ich habe uns praktische Anstöße gesucht und die habe ich alle hier in diesem Vers gefunden, den wir zu Beginn gehört haben. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Der erste Anstoß ist für mich der wichtigste. Er steht mittendrin. Letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Die Arbeit ganz auf Gott auszurichten ist der erste Impuls. Das wird unsere Berufung im Beruf mit Gott erst ausmachen. Dieser Schritt, dass man sagt, ich verbinde das, was ich tue, mit Gott. Gott ist der eigentliche Arbeitgeber, er hat mich geschaffen. Mit den Fähigkeiten, er hat mir die Arbeit geschenkt. Wir leben aber gewöhnlich nicht so. Wir denken, wir arbeiten für Menschen. So denke ich. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich auch. Wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man für sich, aber auch im Blick auf die Menschen. Ich habe einmal als Archivar in einem Spital gearbeitet, weil ich Arbeit gesucht habe. Ich habe jede mögliche Arbeit angenommen. Ich hatte keine und ich habe keinen Verdienst gehabt. Und ich habe einfach überall meinen Namen in die Formulare eingetippt und gefragt, könnte ich da arbeiten? Ich bin vorbeigegangen an Firmen, wo ich gedacht habe, der wäre noch gäbig am Weg. Die hatten zum Teil keine Arbeit für mich. Aber das Spital hatte Arbeit. Ich habe mich dort beworben, blind. Irgendwas haben die vielleicht in der Küche oder beim Aufräumen. Und dann hat dieser Spitalchef mir geantwortet, er hat gesehen in meinen Unterlagen, ich bin ausgebildeter Theologe und das kam ihm eine Idee, was ich arbeiten könnte. Die Theologen müssen auch verschwiegen sein und er hatte eine Aufgabe im Spitalarchiv mit den Krankenakten. Die mussten alle mikrofischiert werden durch eine Maschine und dann auf kleine Streifen und wieder einsortiert in die großen Ordner. Und dann konnte man die Papiere wegwerfen. Und das waren viele Papiere. Das waren, glaube ich, 4 so große Rollschränke. Und schätzungsweise ein solcher Rollschrank, der gab für eine Person mit 100% Anstellung wahrscheinlich ein Vierteljahr Arbeit. Ich war glücklich, als ich diese Stelle bekommen hat. Er hat gesagt, Sie können so viel arbeiten, wie Sie wollen. Und wie Sie mögen. Es ist dunkel, es ist im Keller, Sie haben nur Neonlicht. Ich rate Ihnen, machen Sie nicht mehr als 4 Stunden am Stück, Sie werden sonst durchdrehen. Und ich habe diese Arbeit gemacht. Und dann passierte mir ein dummer Fehler. Ich habe nicht etwas erzählt, nicht in die Richtung. Ich habe einen WK gehabt. Und ich musste in den WK und ich habe vergessen, die Spitalleitung zu informieren, dass ich 3 Wochen weg bin. Ich habe es zwar jemand gesagt im Sekretariat, aber nicht dem Chef, der für mich zuständig war. Und dann kam ich zurück und ich fand einen Brief in meinem Briefkasten und da stand drin, wir verzichten auf die weitere Zusammenarbeit, Sie arbeiten ja nicht mehr. Oh, da fiel mir alles in die Hosen. Ich habe gedacht, was habe ich für ein Blödsinn gemacht? Nur dieses eine Ding vergessen und so große Folgen. Es war aber ein Moment, da habe ich mich gefragt, was würde Gott in meiner Arbeit tun? Was würde er machen? Ich arbeite ja mit ihm. Und ich habe oft in diesem Keller diese Dinge durchgeschoben und gebetet. Manchmal hat mich sogar ein Schicksal berührt. Da habe ich für einen Namen gebetet, das durfte ich ja. Ich habe es niemand erzählt, ich habe es nur Gott erzählt. Und er weiß es sowieso. Und dann ging ich und habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich auf eine Antwort bekommen von Gott, schreib einen Brief, entschuldige dich und geh zu diesem Chef und stell dich unter deinen Fehler. Und schau mal, was passiert. Habe ich mir Mühe gegeben, einen Brief geschrieben, habe mich angemeldet für ein Gespräch und er hat mich empfangen und hat mir zuerst mal die Leviten verlesen und seinen Ärger zum Ausdruck gebracht und er hatte absolut recht. Und ich habe das angenommen. Und dann habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, das ist ein unentschuldbares Vergehen eigentlich, aber ich würde es nicht mehr machen. Er hat mich dann wieder angestellt. Er hat gesagt, ich habe zwar in der Zwischenzeit einen anderen angestellt, aber ihr könnt zu zweit arbeiten, vielleicht ist es sogar besser. Und ich habe in den letzten Monaten, in dem ich in dieser Arbeitsstelle war und mein Geld verdient habe, hatte ich einen Freund gewonnen, mit dem ich sehr viel diskutiert habe. Wir mussten nicht viel denken beim Reinschieben und Mikrofischieren. Und wir haben über Gott geredet, über unser Leben. Und am Ende war es besser als am Anfang. Und ich habe gestaunt, wie Gott in der Arbeit ist. Wenn Gott der Herr ist. Ich wäre wahrscheinlich nicht gegangen, wenn nur der Spitalchef mein Herr gewesen wäre. Dann hätte ich nicht den Mut gehabt, hinzugehen und zu sagen, ich versuche das nochmal zu klären. Ich hätte es akzeptiert, wie ich bin. Aber ich musste leben und ich habe den Lohn nötig gehabt und es ging gut aus. Wenn Gott unser Chef ist, beginnt das unsere Arbeit zu verändern. Sei es, dass wir Fehler machen, sei es, dass wir es richtig machen. Es beginnt unsere Arbeit zu verändern, wenn wir Gott fragen. Wenn wir fragen, Herr, wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Wie würdest du das machen? Oder ist das in deinem Sinn, was ich hier mache? Oder, Herr, kannst du mir helfen? Ich schaffe das nicht. Oder, wie bekommt Gott Ehre in meiner Arbeit? Wie ist er Herr? Und man sieht sein Spiegelbild in dem, was ich arbeite. Das sind Fragen, die verbinden meine Arbeit mit Gott. Und ich möchte uns Mut machen. Es ist hier in diesem Vers eigentlich ausgesprochen. Letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das nächste. Frei arbeiten statt in menschlicher Abhängigkeit. Das ist eine Folge. Wenn Gott unser Herr wird, wird das, was von Menschen gemacht wird und was menschliche Strukturen sind, zweitrangig. Nicht unwichtig, aber zweitrangig. Das heißt, es gibt einen, der ist über allem und der hat das letzte Wort. Letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Es ist als Kontrast hier ausgedrückt, als Gegenüber. Und es ist das Geheimnis schlechthin, dass man unter schlechten Bedingungen trotzdem gut arbeiten kann. Es gibt sonst keine Motivation, dass man unter einem schlechten Chef arbeiten kann, außer dass es noch einen drüber gibt, der besser ist und der das letzte Wort hat. Es ist so. Deswegen beginnt dieser Vers, erfüllt eure Aufgaben bereitwillig. Das ist nur möglich, wenn Gott der Chef ist. Wenn Gott das letzte Wort im Himmel und auf der Erde hat, dann kann man ungerechte, schlecht gelaunte und voreingenommene Chefs als zweitrangig betrachten. Und das entlastet die Seele. Ich gehe nicht kaputt seelisch, wenn ich in einer solchen Situation bin. Und ich darf alles Gott sagen. Und das ist das Geheimnis. Ich versende ab und zu zerbrechliche Güter. Ich tausche CDs und DVDs über einen Dienst. Und die CDs, die muss man sehr vorsichtig behandeln. Die Hülle der CDs, die bricht beim kleinsten Schlag. Wenn man die ungeschützt versendet, hat der andere seine CD kaputt. Im dümmsten Fall von unten. Und so verpacke ich die CDs grundsätzlich zweifach. Ich mache einen Karton drum, das federt die Schläge ab, und dann noch ein Luftpolster-Kuvert. Und dann kann sogar, er kann von ziemlich weit oben runterfallen, und es passiert der CD nichts. Wenn der zuletzt hält, der Stärkere ist, zerbricht nichts. Auch ein schlechter Chef kann nicht schaden, wenn Gott der oberste Chef ist. weil er schützt mich. Ich hatte zum Glück in meinem Leben nicht ganz, ganz schlimme Chefs. Wenig Chefs, ich hatte auch schlechte Chefs, wo wir gezittert haben, wenn der kommt. Am Morgen, der war immer, wir mussten sehr früh anfangen, ohne Chef. Und dann kam der Chef und alle hatten so eine Haltung, was passiert? Ist er heute gut gelaunt oder schlecht gelaunt? Und er kam an deinem Arbeitsplatz vorbei und er machte immer einen Kommentar. Und meistens war der schlecht. Darum kann ich es ein bisschen auch empfinden. Wir gehen. Oh. Der dritte. Gutes Suchen in der Arbeit. Man überliest es fast. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Und weil es so ein kleiner Nebensatz ist, liest man schnell weiter. Unsere Arbeit ist die Möglichkeit, Gutes zu tun. Denn in der Arbeit wird getan. Wo wir sonst reden und ausruhen und Beziehungen haben, bei der Arbeit tun wir. Und jetzt wird auch klar, dass es Arbeit ist, die über die bezahlte Arbeit hinausgeht. Und eigentlich jede Arbeit, die wir tun. In der Arbeit ist es am einfachsten, die Suche nach Gutem nicht nur bei Worten zu belassen, sondern etwas zu tun. Also wenn ich mich frage, was kann hier verbessert werden und es kommt mir nur in den Sinn, dass man etwas tun muss, dann bin ich hier an der richtigen Stelle, ich tue Gutes. Oder wenn ich meinen Arbeitskollegen ermutige, weil ich sehe, es geht ihm schlecht, dann benutze ich gute Worte, ich tue etwas, um ihm zu helfen. Wo braucht es eine Lösung? Dann ist ein Problem da. Und ich frage mich, wie kann ich das lösen? Ich tue etwas, ich suche eine Lösung. Oder wie kann ich gut reagieren, wenn der Chef oder ein anderer Mitarbeiter oder die Situation so drückend ist? Und weil ich reagiere, handle ich. Ich suche Gutes. Mich freut es immer noch, dass das Motto auf unserer Webseite immer noch heißt, das Gute suchen. Hier kommt es wieder. Gott möchte das Gute. Und er möchte, dass wir es in der Arbeit suchen. Das adelt eine Arbeit. Gehen wir weiter. Sich auf den Gotteslohn freuen. Sie werden vom Herrn dafür belohnt. Das heißt auf Deutsch nichts anderes, als es gibt zwei Sorten Lohn, es gibt sogar zwei Tranchen Lohn. Es gibt einen Lohn für bezahlte Arbeit auf dieser Welt und der kann angemessen, der kann zu hoch oder zu niedrig sein, aber es gibt noch einen Lohn, den der Herr im Himmel zahlt. Ich glaube nicht, dass wir ihm vorschreiben dürfen, ob er das jetzt tut oder erst im Himmel. Es heißt nur, dass der Herr es zahlt, dass er den Lohn gibt. Und das, da folgt Gott seinem göttlichen Grundsatz. Jeder Arbeiter verdient seinen Lohn. Steht sogar in den 5 Büchern Mose im Gesetz. Einem Ochsen, der trischt, darfst du das Maul nicht zubinden, denn er hat es verdient, von dem, was er gearbeitet hat, zu essen. Wenn wir auch sonst nichts verdienen, aber Gott schenkt uns seinen Lohn. Er sagt, ihr habt das verdient. Das ist euer Verdienst. Kann das auch die Bedeutung haben, dass Gott sieht, wenn wir zu wenig Lohn haben? Oder wenn wir Dinge tun ohne Lohn und wir würden in der anderen Zeit vielleicht viel Geld verdienen. Wir tun es aber nicht, weil das Gute jetzt hier ist und ich tue es einfach, weil Gott es will. Kann Gott auch dort jetzt versorgen? Ist auch eine rhetorische Frage. Natürlich kann er das. Ich habe es x-fach erlebt. Jeder, der in einer Gemeinde arbeitet, erlebt das täglich. Er wird bezahlt für das, was er für Gott tut. Das bringt wirtschaftlich nichts. Die lachen über uns und sagen, was machst du mit der Seelsorge? Das nutzt doch nichts. Das sollen doch die Leute selber lösen. Arbeite du was Produktives, dann kommt was raus in der Wirtschaft. Bruttosozialprodukt. Ich habe mich schon ab und zu mit dem beschäftigt als Pfarrer. Umso toller ist es, wenn man merkt, nein, Gott schaut für das. Und er tut es auch für die, die im Beruf arbeiten und zu wenig hätten. Und er beschenkt sie. Und er sorgt für sie. Wir müssen es ausprobieren. Man kann es nicht theoretisch nur sagen. Gott hat Möglichkeiten und ich habe es schon erlebt, das kann ich sagen. Und ich komme zum letzten Tipp. Eine gottgeschenkte Bedeutung und Position haben bei der Arbeit. Beruf und persönliche Bedeutung haben in unserer Kultur sehr viel zu tun miteinander. Hast du einen guten Beruf? Hast du einen guten Ruf? Hast du einen schlechten Beruf? Bist du ein Nobody? So einfach ist das. Bei Gott ist es nicht so. Die Französische Revolution hat auf ihre Münzen geprägt: Égalité, Fraternité. Die Egalität, die Gleichheit. Alles ist gleich viel wert, steht dahinter. Die ist bei Gott nicht ein Revolutionsprogramm, das erst kommen muss. Bei Gott ist das schon Realität. Gott behandelt alle gleich. Hier steht, ob es sich um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und wenn wir noch etwas weiter herumschauen im Epheserbrief, dann können wir alle einschließen, ob es sich um einen Mann handelt oder eine Frau, ob es ein Kind ist oder Eltern, ob es ein Herr ist oder ein Untergebener. Bei Gott sind die gleich. Und Gott schaut den Lohn für jeden gleich an. Es gibt kein Lohngefälle von hoch nach unten. Ah, du kannst mit 20 Franken auskommen und dir zahle ich 150. Im Neuen Testament herrscht eine sehr erstaunliche Gelassenheit gegenüber diesen Klassenkämpfen. Vielleicht haben wir das beim Lesen ab und zu schon gemerkt. Und wir denken, wieso steht da nichts über, löst doch endlich die Sklaverei auf. Das ist ungerecht. Es heißt nicht, dass die Sklaverei von Gott eingesetzt wäre oder gut geheißen wäre. Derselbe Paulus hat dann geschrieben, wenn du freikommen kannst, dann werde frei. Dann nutz die Chance und bleibe nicht ein Sklave. Aber Jesus zettelt keine Revolution an, weil er weiß, dass der oberste Herr immer Gott ist und dass er auch einen Sklaven gebrauchen kann. Das gibt Gelassenheit und das führt nicht zum Kampf. Gott hat andere Gewalt. Nichtsdestotrotz gab es sehr viele Christen, zum Glück, die sich eingesetzt haben gegen die Sklaverei, weil sie als Christen beteiligt waren in einem demokratischen Land, ob das existiert oder nicht. John Wilberforce, ich hoffe, wir werden den Film bald sehen können, hat sich mit seinem Leben eingesetzt, dass die Sklaverei in England abgeschafft wurde. Und er hat es getan als Arbeit für Gott. Seine einzige Motivation, über 30 oder 40 Jahre seines Lebens an diesem einen Thema dran zu bleiben und krank zu werden bis zum Tod. Und er wollte am Schluss gar nicht mehr, bis in der Autor des Amazing Grace, John Newton, noch einmal Mut gemacht hat: Du bist der, der es kann. Du bist im Parlament. Wenn jemand, dann du. Und er ging als kranker Mann und hat gesiegt. Aber die Bedeutung, zum Schluss, die schenkt Gott jedem gleich. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn ihr dient nicht Menschen, sondern dem Herrn. Da schließe ich.